Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wie immer der Florian und ich habe heute einen Gast live hier im Studio wieder mal mit dabei, diesmal nicht remote, und zwar den Kim. Und wir sprechen heute über ganz viel Neues, und zwar zum Titel New Work braucht New Sales. Aber erstmal recht herzlich willkommen, Kim.
Vielen herzlichen Dank, Florian. Ich kann es nur empfehlen, kommt vorbei, Wiesbaden, das Studio und Florian, wunderschön. Danke, dass ich heute da sein darf.
Ja, gerne. Vielleicht hört es vom Ton, wir sind gerade in einem anderen Raum. Wir bauen so ein bisschen das Studio gerade um. Also alles wird neu, und neu ist heute das Thema. Wir sprechen über Neues, was wir machen können, und zwar neue Sales. Also wie funktioniert New Sales? Das wird sehr interessant sein. Sales gibt es ja schon immer. Von daher ganz gespannt, was der Kim heute erzählt, was da neu sein kann. Aber bevor wir da ganz tief einsteigen, stell dich doch mal ganz kurz den Zuhörerinnen vor.
Sehr gerne. Ob ich das in der Kürze schaffe, weiß ich nicht, aber ich werde es mal probieren. Ja, ich bin der Kim, 39 Jahre alt, zweifacher Papa von Mathilda 9 und Lennart 7 und seit 20 Jahren mit meiner wundervollen Ehefrau Nadine zusammen. Und Zeit meines Lebens eigentlich Unternehmer. Ich habe irgendwie schon immer gearbeitet, ob das in der Schulzeit war, im Studium, und das Studium dann erfolgreich geschmissen. Ich habe mal überlegt, so BWL wäre was total Tolles. Ging so. Und dann habe ich direkt irgendwie in der Uni gegründet, im Fintech-Bereich, dann im HR-Tech-Bereich. Also war immer irgendwie rund um das Thema Technologie-Startups unterwegs. Und habe jetzt meine Reise ist immer weitergegangen, hat sich immer weiterentwickelt durch verschiedene Startups, die ich gemacht habe, und auch Beratungsprojekte, die ich gemacht habe. Und meine zwei großen Leidenschaften, über die reden wir heute, nämlich das Thema New Work nach Friedhof Bergmann und das Thema New Sales. Und will aber dazu nicht zu viel spoilern. Dementsprechend, ja, genau, das bin ich, der Kim.
Das werden wir dir aber gleich entlocken, was das alles bedeutet. Also keine Sorge, wir haben ausreichend Zeit, das alles rauszukitzeln bei dir. Das heißt, du hast ja schon ganz viel Erfahrung mit Organisationsformen. Das heißt, du musstest ja auch Leute einstellen. Das heißt, du hattest mit Organisationsstrukturen zu tun, auch mit Arbeitsmethoden zu tun, Teamgründungen. Plus, du musstest, wenn du Gründer warst, ja auch verkaufen am Ende des Tages, weil sonst hast du kein Geld verdient. Genau, immer. Und von daher glaube ich, dass wir da jemanden haben, der heute beide Seiten beleuchten kann. Steigen wir aber erstmal bei dem Punkt New Work ein. Also du warst schon immer ein Fan davon. Wir haben im Vorab auch so ein bisschen gesprochen. Beschäftigt sich sehr, sehr stark damit. Vielleicht nochmal so, erstmal so ein Überblick aus in deinen Worten. Was ist für dich New Work momentan?
Momentan oder generell? Ja, also generell bin ich da großer Bergmann-Fanboy und habe mich da sehr tief in seine Theorien eingelesen und eben aber auch versucht, das nicht als bare Münze zu nehmen, weil es ist eine soziale und gesellschaftliche Utopie, die so erstmal nicht umsetzbar ist, sondern eben zu gucken, was kann man daraus ableiten, sich aber trotzdem stark an seinen Idealen quasi zu orientieren. Und dementsprechend gibt es für mich da durchaus den Ansatz von New Work Firmen, also dass man Firmen im Ganzen, Systeme im Ganzen als New Work Systeme aufbauen kann. Ich glaube, die größte Herausforderung, die ich mit der jetzigen Definition oder mit der jetzigen Herangehensweise habe, ist, dass New Work ein systemischer Ansatz ist. Das bedeutet, es gibt keinen Zwischenzustand, der New Work ist, sondern es gibt einen Zielzustand, der New Work ist. Und dementsprechend ist es schwer zu sagen, ja, das ist ja eine New Work-Methode und das ist ja ein New Work-Tool. Ja, das sind Tools und Methoden auf dem Weg zu einem New Work-System. Ob das Individuum ist, man kann sich auch als Individuum, als Freelancer New Work organisieren oder beziehungsweise New Work sein, leben. Das geht. Natürlich ist es immer umso schwieriger, je mehr Menschen man dazu tut. Dementsprechend ist es auch generell das Thema New Work als Firma umzusetzen extrem komplex. Die Zielrichtung aber extrem rewarding. Also was heißt für mich New Work? New Work heißt für mich, Menschen machen Menschenarbeit und Maschinen machen Maschinenarbeit. Das heißt, wir machen in Zukunft, wenn man über New Work redet, ist das für mich die Arbeit, die man wirklich, wirklich machen will, so wie Bergmann sie auch benannt hat. Und das aber erstmal überhaupt zu definieren, weil da wabern ja unglaublich viele verschiedenste Definitionen herum. Für mich geht es da wirklich darum, was können wir Menschen gut und was sollten wir Menschen besser nicht machen. Und da spielt dann das Thema Technologie mit rein, da spielt das Thema Organisationsform mit rein, da spielt das Thema aber auch Strategie und Vision mit rein, rund um das Thema Miteinander, Vergütungssysteme spielen miteinander rein. Das heißt, es gibt ja mittlerweile unter dem New Work Begriff alles. New Organizations, New Sales, New Leadership, New Pay. Das heißt, für mich ist New Work ein sehr, sehr komplexer systemischer Ansatz, der aber nur ein Zielzustand sein kann. Und alles das, was jetzt gerade auf dem Weg dahin gemacht wird, ist gut per se. Gleichzeitig, wenn es nicht in einen gesamtheitlichen Rahmen eingebettet ist, einer Vision, einer Strategie, die eben auf einen New Work-Zielzustand hingeht, verpufft es meistens leider. Oder, wie man ja aus dem Change Management kennt, wird es meistens fast noch schlimmer als vorher, wenn man es nicht wirklich durchzieht. Also von daher, für mich ist New Work ein komplexer systemischer Ansatz, der extrem erstrebenswert ist weil er es Menschen ermöglicht, maximal intrinsisch motiviert zu sein. So.
Du hast gesagt, das ist ein Zielzustand, den man erreichen kann. Deswegen hatte ich auch gesagt, momentan für dich. weil ich glaube, man wird diesen Zielzustand eigentlich nie erreichen können, weil die Welt ändert sich regelmäßig. Die Art, wie man arbeiten muss, ändert sich, glaube ich, auch regelmäßig. Und auch die Bedürfnisse der Menschheit ändert sich vielleicht jetzt nicht ganz so regelmäßig, aber zumindest auch ab und zu. Und ich glaube, es gibt immer Dinge, die man neu erkunden muss, Dinge, die man auch teilweise neu erfinden muss. Und stehen zu bleiben gibt es für mich sozusagen an der Stelle eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht nach seiner Definition, dass es sozusagen einen Zustand gibt, den ich wirklich mal irgendwann zu 100% erreiche und dann bin ich da, sondern es gibt zu viele Faktoren auch von außen, die sich verändern, ob man jetzt so eine Corona-Pandemie nimmt, ob man eine Inflation nimmt, ob man die Kriege nimmt, etc., die auch Dinge und Variablen in dieser, ich sag mal, Definition, die man sich ja auch selber teilweise festlegt, wenn man es aufs Individuum runterbricht, die dann diese Rahmenparameter ändern, wodurch ich mich ja auch wieder diesen Rahmenparametern anpassen möchte, beziehungsweise mein Mindset an dieser Stelle auch ein bisschen shifte. Und ich bin zumindest überzeugt davon, dass es eher so eine Einstellung ist, die ich habe zu diesem Thema. Nach diesem regelmäßigen Hinterfragen, nach diesem Streben, das, was ich gerne gerade erreichen möchte. Also ich gebe mir ja sozusagen ein Ziel, ein Purpose vielleicht auch fest. Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich es auch erreichen? Was möchte ich tun? Und das hinterfrage ich ja auch regelmäßig, ob man das jetzt täglich macht oder quartalsweise oder jährlich macht, sei nochmal dahingestellt. Aber es gibt zumindest eine regelmäßige Anpassung dieser Ziele hat man in seinem Leben ja auch. Ne? Ganz absolut. Am Anfang, wenn wir erstmal den Kindergarten schaffen, dann will man vielleicht die Schule überleben, später das Studium irgendwie und dann will man den Job und dann das und jenes. Da ändern sich die Teile ja auch. Man hat ja nicht als Sechsjähriger, ich will jetzt mal Jura studieren zum Beispiel, sondern dann spricht man ja erstmal nur über die Schule, über die Grundschule in dem Moment. Und
oh, da könnte man jetzt natürlich sehr philosophisch werden, aber du hast es gerade angesprochen, deswegen nehme ich den Ball auf. Im Endeffekt kann man New Work am Beispiel von Kindern am besten erklären, nämlich am Beispiel des Laufenlernens. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, die Menschheit ist ja gar nicht kreativ oder nur ein gewisser Teil und diese Adaptionsfähigkeit, das können ja auch nicht alle. Wir werden alle adaptiv und kreativ geboren, ansonsten würden wir nicht laufen lernen. Und wenn man sich den Prozess des Laufenlernens mal anschaut, also wir alle können, es sei denn, man hat körperliche oder geistige Einschränkungen, können irgendwann laufen. Dementsprechend sich anzugucken, was passiert denn da? Also es ist eine gewisse Vision da, das heißt, ich habe einen erstrebten Zielzustand, ich möchte laufen können. Warum? Das weiß man vielleicht gar nicht, sondern es fühlt sich einfach nur gut an, da irgendwie hinkommen zu wollen. Ist es die Möglichkeit des Scheiterns gegeben? Das heißt, man fällt immer wieder auf die Nase. Und das sieht man ja auch in der Kinderpsychologie und in der Forschung, sieht man ganz klar, wenn Kinder eben in diesem Prozess immer wieder geblamed werden, so nach dem, oh, kannst du immer noch nicht laufen, dann verzögert sich dieser Prozess auch immer weiter. Das heißt, es muss eine positive Fehlerkultur geben. Was ist noch da? Positive Fehlerkultur heißt auch psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit wird durch das Umfeld gegeben, durch die Eltern. Wenn man das auf den Firmenkontext appliziert, dann sind das Führungskräfte, dann sind das die Unternehmerinnen, Inhaberinnen dieser Firmen, die eben dieses Umfeld schaffen müssen, damit Mitarbeiterinnen eben auch überhaupt anfangen können zu streben. Weil Laufen lernen ist nichts anderes, als einen erstrebenswerten Zielzustand zu erreichen. Und dann eben sich der Tools zu bemächtigen, die für einen oder eine eben dann passen als Kind. Wenn ich mir angucke, wie unsere Kinder laufen gelernt haben, da waren Kochlöffel mit dabei, da waren Kinderwagen mit dabei, da waren Regenschirme mit dabei. Also das heißt, auch da und alle Sachen, die irgendwie rumstehen, so. Das heißt, auch da immer wieder zu gucken, welche Tools muss man sich bedienen, damit man diesen Zielzustand eben erreicht. Und du hast das angesprochen, Adaptionsfähigkeit ist A und O. Weil auch Darwin hat es ja schon gesagt, Survival of the Fittest. Das heißt, nicht die Stärksten überleben, sondern die Angepasstesten. Und das ist genau der Knackpunkt. Wenn wir es nicht schaffen, Systeme zu haben, auf Individuumebene wie auch auf Institutionen, die uns diese Anpassungsfähigkeit generieren, dann ist es auch nicht New Work, weil New Work heißt von extrinsik zu intrinsik. Intrinsik aus drei großen Feldern. Autonomie, Kompetenz erleben und Zugehörigkeit. Autonomie, ich kann selbstbestimmt entscheiden. Selbstbestimmtes Arbeiten. So, alles wunderbar. Wenn du aber kein Kompetenzerleben hast, das heißt, wenn du nicht in deiner Kraft arbeitest, wenn deine Talente nicht gefördert werden, wenn du nicht in dem Umfeld bist, das deine Talente wertschätzt und diese eben auch rausfindet, dann leidet das Kompetenzerleben damit auch deine Intrinsik, deine Motivation zu streben. Und letztlich die Zugehörigkeit, das heißt, wenn kein Umfeld da ist, was wertschätzend ist, wohlwollend ist, dann wirst du auch automatisch nicht an deiner Kompetenz arbeiten wollen. Und diese Autonomie ist dann meistens in der Wechselwirkung. Kein wohlwollendes Umfeld, meistens auch mit keiner Autonomie. Also insofern ist Bedarf des Bauens, des Erschaffens dieser Umfelder, damit New Work emergieren kann. Das ist ja auch nicht generalstabsmäßig sowas zu planen, das ist ja Quatsch, weil dann wären wir genau wieder nicht in der Adaptionsfähigkeit, wie du es ja gerade gesagt hast. Das heißt, im Endeffekt geht es einzig und allein darum, Systeme zu bauen, die adaptionsfähig sind. Dementsprechend auch, wenn Menschen Menschenarbeit machen, Menschenarbeit ist kreativ sein und adaptieren und Lösungen finden. das ist das, was Menschen richtig gut können. Weil so haben wir über die Jahrhunderte, Jahrtausende jetzt überlebt. Das ist in uns allen drin. Wenn wir aber nicht die Umfelder dafür haben, dann streben wir auch nicht und dann adaptieren wir auch nicht. Dann heißt es, ich mache meinen Job, ist mir doch egal, was du von mir willst, weil ich kann ja eh nicht entscheiden. Dir ist es ja eh wurscht, ob ich mich weiterentwickle. Und außerdem sind die meisten hier doof und ich habe eigentlich gar keinen Bock und ich gehe hier nur hin, weil ich Geld machen will. So. Und deswegen ist es super schwierig für mich, wenn Menschen sagen, ja, wir machen jetzt mal einen New Work Workshop oder wir haben hier Tools oder wir haben hier Methoden, weil es dem einfach nicht gerecht wird. Ich nehme mir das Beispiel auch gerne vom Fitnesstraining. Das ist so dieses so, ja, ich kann jetzt ganz viel Arme machen. Super. Dann habe ich ganz dicke Arme irgendwann. Gesetzt dem Fall, dass ich mich auch noch gut ernähre und auch noch, also das heißt, fit bin ich dann trotzdem nicht. Also das heißt, wenn mein Ziel ist dicke Arme, okay. Aber wenn das Ziel ist, fit zu werden, dann ist es eine Anstrengung des ganzen Körpers, dann gehört Ernährung mit dazu, dann gehört das Thema psychische Gesundheit mit dazu. Also das heißt, es ist egal, wie wir es drehen und wenden, New Work ist so komplex, dass es nur ganzheitlich betrachtet werden kann. Das Individuum ist die eine Geschichte. Jedes Individuum ist ja schon ein System. Wenn man dann auf Firmenebene das Ganze appliziert, hat man viele Subsysteme, die wiederum miteinander agieren, die in Systemen sind, das die Gesellschaft heißen, die Steuer, Wirtschaft, Bildungssystem. Also von daher, wenn wir über das Thema New Work reden, muss man das, glaube ich, ein bisschen größer aufmachen. Und wir tendieren natürlich als Menschheit dazu, Dinge immer versuchen zu vereinfachen. In dem Falle wird es dem Sinn und Zweck der New Work einfach nicht gerecht, wenn wir versuchen zu vereinfachen. Ich verstehe aber auch, woher der Drang kommt. Und gleichzeitig, sobald man es vereinfacht, dann kompromittiert man eben aber auch an der Wirksamkeit.
Ist das so ein Part, den Unternehmen oder Organisationen die letzten Jahre versucht haben, diese Komplexität dahinter in so einfache Modelle zu packen, im Sinne von Prozesse? Wir haben sehr lange den Taylorismus gehabt oder haben ihn auch leider immer noch hinten dran. Ist das so eine Antwort von Organisationen gewesen, vielleicht auch aus Unklugheit oder auch Unwissenheit hinten dran, gesagt haben, ich kapiere das Modell noch nicht richtig, vielleicht auch das, was man in der Kindheit hatte, verlernt haben und gesagt haben, ich versuche das so stark zu vereinfachen, dass jeder damit zurechtkommt, scharfe Prozesse, macht die Fließbandarbeit sozusagen und dann habe ich auch sozusagen da einen hohen Qualitätsstandard. Kann man das so unterstreichen? Würdest du das auch so sehen?
Naja, auch da, das Wirtschaftssystem ist ja im Endeffekt nur das, wo wir alle landen. Wir fangen ja an im Bildungssystem und das ist ja auch Taylorismus, wenn du so willst. Also wir haben ja schon ein tayloristisches Bildungssystem, dementsprechend ist das Wirtschaftssystem, also das kann man auch da wieder als Wechselwirkung sehen. Wir werden ja auf Ergebnis und auf Effizienz getrimmt. Und natürlich kommen dann da Menschen raus, die ein Effizienzdenken haben. Und natürlich entstehen dann dadurch Wirtschaftssysteme, die auf Effizienz getrimmt sind. Und gleichzeitig hat man dann auch noch, wie ich es immer liebevoll nenne, das HIP, das heißt Incentive Principle. Das heißt, wenn man sich Firmen anguckt und sich überlegt, was ist der höchste Incentive in dem jeweiligen System? Sobald du Aktionäre hast, sobald du InvestorInnen hast, ist das höchste Incentive Geld. Das heißt, die Menschen oder die Optimierung, die von Effizienz zu Effektivität zu kommen, ist ja in den meisten Systemen gar nicht gegeben. Ich nehme mal liebevoll das Beispiel der Vier-Tage-Woche. Wenn es dann heißt, ja, die Vier-Tage-Woche und dann sind wir auf einmal alle produktiver, super. Wenn du das aber einem Investor erzählst, dann sagt er, ja Moment, ihr arbeitet jetzt nur 4 Tage die Woche und seid produktiver. Warum zur Hölle macht ihr dann nicht wieder 5? Weil dann seid ihr eigentlich noch produktiver. So, nee, weil Menschen, ist mir doch egal, ihr arbeitet mal schön 5 Wochen, ich bezahle euch doch nicht hier für 4. Also das heißt, man hat auch da immer wieder eine Wechselwirkung aus diesen Incentive-Systemen, die eben da sind. Und wenn die wirtschaftlich immer wieder nur auf monetär und auf Wachstum, das der einzige Incentive ist, dann wird man immer wieder an dieser menschlichen Komponente kompromittieren. Und du hast es gerade eben gesagt, ich war früher sehr aggressiv und sehr engstirnig, was das Thema anging mit Firmen, so nach dem Motto, das kann doch nicht deren Scheiß ernst sein, dass die das nicht kapieren. Mittlerweile bin ich auch da bei einer anderen Weggabelung angelangt. Auf der einen Seite, genauso wie es gesagt hast, die meisten wissen gar nicht, wie es besser funktioniert. Von daher kann man ihnen dahingehend nur den Vorwurf machen, dass sie sich nicht darum bemühen. Wobei man auch da keinen Vorwurf machen kann, weil einfach, wie gesagt, die Systeme ja einfach nicht dafür gebaut sind, dass du dich damit überhaupt beschäftigen willst, weil du hast einen Individualbonus, du musst gucken, dass du selber überlebst, das ist alles auf den Egoismus quasi ausgelegt. Und auf der anderen Seite, die andere Gabelung ist natürlich, wenn du es weißt und dich bewusst dagegen entscheidest, das ist natürlich nochmal eine andere Baustelle. Da bin ich dann auch, wo ich sage, okay, das ist einfach nicht cool, weil dann weißt du, dass du ein System gebaut hast, was auf den individuellen Mehrwert ausgelegt ist und an dem Gemeinwohl oder auch dem Individualwohl dann kompromittiert. Das ist dann schon schwierig. Aber das, glaube ich, ist die absolute Minderheit. Die meisten wissen einfach nicht, wie es besser, gesamtheitlich besser funktionieren kann. Und auch da, die Anreizsysteme in den meisten Systemen, Firmen sind ja einfach so gebaut, das ist ja wie in der Politik auch, Legislaturperioden. Du bist dann halt 4, 5 Jahre Vorstand, hast deine Ziele oder Vorständin, hast deine Ziele und wenn du die erreichst, ist gut, dann darfst du weitermachen, wenn nicht, bist du halt einfach raus. Natürlich denkst du dann nicht mittel- bis langfristig, natürlich denkst du dann kurzfristig. Und die Chance haben dann natürlich Thema Mittelstand, inhaberinnen getriebener Mittelstand, Familienunternehmen, da ist natürlich ein riesengroßes Potenzial, weil die natürlich sagen können, wir sind die InvestorInnen, InhaberInnen, wir sind diejenigen, die langfristig dabei bleiben, also sind wir auch diejenigen, die langfristig andere Anreizsysteme schaffen können. Und das ist meines Erachtens die einzige Chance, wie New Work in seiner Ganzheit und auch in seiner Sinnhaftigkeit überhaupt emergieren kann in Systemen.
Hat ja auch viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Die gibt es ja auch vor, beziehungsweise gibt sich ja auch. Und klar, wenn ich in so ein System reinkomme, was sehr mit Bonitäten, aber mit Anreizsystemen geschaffen ist, wenn ich halt Produkt A jedes Mal verkaufe und Produkt B kriege ich eine kleinere Marge ab, dann verkaufe ich halt plötzlich nur noch Produkt A und Produkt B bleibt halt liegen, obwohl das vielleicht die Zukunft des Unternehmens ist. Und ja, da kommt man natürlich auch als Einzelperson, als Individuum nicht raus aus diesem System. Wer ändert denn dieses System in einer Organisation? Von wo muss denn das herkommen? Ist das so eine Grassroot-Bewegung? Also muss ich da so eine Organisationsform bilden, unten drunter auf der kleinen Ebene, die dann sagt, so, ich will jetzt hier was verändern und dann immer mehr und mehr Leute zustande kommen? Oder ist das so ein Ding, was eigentlich top-down kommen muss? Da muss der Chef oder die Chefin sich hinstellen und sagen, Leute, wir müssen was ändern. Natürlich nicht mit dem, ich mache einen Workshop und dann sind wir New Work, das wäre nur Marketing und das funktioniert auch nicht. Das ist sicherlich ein Prozess, den man anstoßen muss, der auch mal Minimum 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre dauert, bis der ins Rollen kommt und dann muss man gucken, dass man diesen Stein ans Rollen hält. Aber wer ändert das denn? Wie kriegen Organisationen, wenn sie jetzt auch diesen Podcast hier zum Beispiel hören, merken so, ja, der Kim, der hat recht und auch der Flo, der hat recht, ich muss da mal was ändern. Wer startet denn diese Bewegung?
Also ich bin ja totaler Grassroot-Fan und gleichzeitig habe ich einfach zu oft in der Vergangenheit jetzt erlebt, dass das sehr, sehr harte und sehr unschöne Grenzen in Organisationen hat. Mein Belief-System dahingehend ist wirklich top-down. Warum? Weil man für Veränderungen dieser Tragweite einen Experimentierrahmen braucht, sowohl ressourcentechnisch, also man hat ja immer diesen Ressourcendreiklang, Geld, Zeit, Menschen. Es braucht diese drei Sachen in Hülle und Fülle oder beziehungsweise in einer gesicherten Art und Weise, psychologische Sicherheit. Du musst dir klar sein, dass wenn so ein Veränderungsprozess angestoßen wird, dass das nicht so ist, so nach einem Jahr, naja, das hat jetzt irgendwie doch nicht geklappt, dann lassen wir das jetzt mal und kehren zurück zu dem Alten, sondern es braucht wirklich, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Dedication, also wirklich das Commitment, man muss sich darauf einkaufen als Führung, als Führungskraft, als Inhaberschaft am besten, weil man dann überhaupt die Macht und auch die Entscheidungsgewalt hat, diesen Rahmen halten zu können, auch in schwierigen Zeiten. Du hast es gerade gesagt, externe und interne Schocks. Was machst du denn dann? Dann sagst du, dann lassen wir es doch lieber wieder mitten im Prozess. Das ist so beim Laufen lernen, so, Frustration, lassen wir das doch, ich werde mein Leben lang nur krabbeln. So, ja, das ist dann halt doof. Dementsprechend mein Glaube oder meine Erfahrung zeigt mir, dass Top-Down die einzig wahre Möglichkeit ist, um sowas eben anzustreben. Und da brauchst du, ich habe Guy Kawasaki, der erste Evangelist von Apple, der hatte einen wunderschönen Kurs, The Art of Evangelism. Und man braucht so ein Mantra. Und mein Mantra ist immer gewesen, Accelerating Brave Creators. Es braucht genau diese Brave Creators, es braucht diese mutigen Macherinnen an der Spitze von Unternehmen, die sagen, nee, wir machen das jetzt einfach mal besser. Und wir haben ein bestehendes Business und es wirft was ab und wir müssen nicht jedes Jahr um 10% wachsen. Das ist völlig okay, wenn wir auch mal 3, 4 Jahre rein vom Umsatz her ähnlich bleiben, vielleicht sogar ein bisschen absacken, dafür aber effektiver werden, dafür aber in eine Zukunft gehen, die einfach sinnhaftiger ist, menschlicher ist und damit einfach einen gesellschaftlichen Beitrag hat. Weil das Lustige ist, die klassische Definition von Unternehmer ist, dass man einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen positiven Impact hat. Ach, gucke mal, schau. Und das ist halt bei den meisten Firmen dementsprechend nicht gegeben, weil eben aus der Führungsriege solche Themen eben überhaupt nicht betrachtet werden. Also meine ganz klare Empfehlung, top-down, es braucht die mutigen Macherinnen, die diesen Rahmen setzen. Ansonsten sind die meisten Grassroot-Bewegungen schon mit Beginn doomed.
Ja, ich glaube, man muss sich auch stabiler aufstellen an so einer Stelle. Ich glaube, wenn man adaptiver ist, wird man häufig auch dezentraler, gibt mehr Entscheidungen auch in die Belegschaft ab. dass die auch vor Ort und Stelle, also gerade wenn ich jetzt mal an uns Richtung Thema Sales mal kommen, dass der Vertriebler oder die Vertrieblerin vor Ort auch Entscheidungen treffen kann, weil die spricht am Ende mit dem Kunden und es wäre komisch, also keine Ahnung, Vertriebsmeeting, der Kunde sitzt vor einem, 20 Leute, Vorstände und der Kunde fragt nach 2% Rabatt. Was wäre das denn, wenn derjenige nicht entscheiden könnte, diese 2% Rabatt zu geben, sondern erstmal sein Chef, der ruft dann seinen Chef und die Chefin dann an und dann wird eine Managemententscheidung getroffen in irgendeiner Runde und dann gibt es die 2%. Das ist ein ganz simples Beispiel. Da gibt, glaube ich, tausend andere Dinge im Prozess, die man irgendwie anpassen könnte. Das wäre ja komisch, wenn es da so eine Vorgabe gäbe. Oder der muss immer mit der gleichen Präsentation reingehen, obwohl er merkt, hey, das zieht bei dem Kunden überhaupt gar nicht, wenn man eine eigene Präsentation bringt. Also es gibt tausend Dinge, die dezentral entschieden werden müssen am Ort und Stelle, und zwar am Kunden, weil das ist ja da, wo man Geld verdient. Ich habe noch kein Geschäftsmodell gefunden, wo man leider ohne Kunden auskommt. Von daher, wer weiß, ihr da draußen eins habt, sagt gerne mal Bescheid. Aber Kunden braucht man leider immer oder zum Glück auch immer, weil die geben einem ganz tolles Feedback. Und an der Stelle agiert man ja auch. Und ich glaube, auch mal zu stagnieren vom Umsatz oder auch von der Organisation mal zu stagnieren, um sich auch mal Gedanken zu machen, wie kann ich denn auf äußere Faktoren und vor allem auch auf den Kunden reagieren in Zukunft? Also was muss ich machen? Was hat der für Bedürfnisse? Wo steht der vielleicht auch in einem oder zwei Jahren? Ist der schneller? Wird der langsamer? Wird der internationaler? Mit welchen Bedingungen kommt der um die Ecke? Wird der mir hier eher Digitalisierung um die Ohren hauen, etc.? Darauf muss ich reagieren können. Und wenn ich dann in so einer Schockstarre bin, weil ich so Prozesse geschaffen habe, die so mammuthaft sind und ich dann, wenn der dann um die Ecke kommt und ich dann sage, oh, jetzt nur um dieses eine neue System anzubinden, brauche ich jetzt 3 Jahre, dann bin ich halt ist der nicht mehr lange mein Kunde, weil dann sucht er sich jemanden, der schneller ist als ich. Und da geht es noch gar nicht um Wirtschaftlichkeit und gesellschaftliche Form, irgendwie einen Mehrwert zu stiften, sondern dann bin ich einfach nicht am Markt aktiv, weil ich nicht fähig genug bin, diesen Markt zu bedienen am Ende. Und ich glaube, das ist auch so ein Part, den man sehr stark betrachten muss in Organisationsform. Wie stelle ich mich für diese Zukunft auf? Das hat auch sehr viel mit Mut zu tun. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, auch diese Dinge zu erkennen. Also brauchst du, glaube ich, auch sehr gute Gründer und Gründerinnen, die diesen Riecher haben, weil ich kann nicht in die Zukunft gucken. Das ist immer Spekulation. Aber ich glaube, überleben werden die, die sich so aufstellen, dass sie eigentlich nichts überraschen kann. Also klar, so eine Pandemie überrascht einen natürlich, keine Frage. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie ich dann damit umgehe am Ende des Tages. Und wenn ich da im Kreis laufe wie die Hühner und Panik schiebe, dann passiert halt auch nichts. Und ich habe gerade gestern mit einem Kunden telefoniert, der mir erzählt hat, dass sie eine IT-Strategie vor einer Unternehmensstrategie aufgestellt haben. Wo ich auch fand ich aber sehr interessant, weil sie gesagt haben, egal was technologisch da gerade auf uns einprasselt, es war auch ein IT-Unternehmen, die haben sehr viel mit Technik zu tun. Er sagte, egal was auf sie gerade einprasselt, sie haben auf alles eine Antwort, weil sie sofort adaptieren können. Er selbst gibt total viel Verantwortung in die Belegschaft ab, vernetzt Leute miteinander, weil er sagt, er wird hier eh irgendwann ausscheiden und dann wäre es ja komisch, wenn alles an mir festhängt. Fand ich mal super gut, diese Einstellung, weil die Belegschaft dadurch ihn sozusagen, wenn er ausfällt oder weg ist, sofort ersetzen kann. Und er sagte halt, egal ob das jetzt KI ist, egal was aufkommt, wir haben sofort Leute eingestellt, wir haben sofort kleine Gruppen gebildet, die sich damit auseinandersetzen, haben geguckt, was es gesellschaftlich bedeutet, was es für uns bedeutet, haben mit dem Vorstand gesprochen, haben mit der Belegschaft gesprochen, haben kleine neue Teams gegründet. Und ich dachte mir, wow, das ist echt cool, weil es war nur in der IT so, wäre schön, wenn es jetzt noch in den wahrscheinlich in allen anderen Organisationsformen auch noch so wäre. Aber so ein Spirit brauchst eigentlich. Er meinte dann auch so, hast du Ideen, was wir noch machen können? Ich so, nee, das klingt doch schon ziemlich gut. Also das ist
weitermachen.
Genauso weitermachen. Klingt richtig, richtig gut. Und ich glaube, das ist so ein Spirit, den Organisationen heutzutage brauchen. Und falls ihr das da draußen hört, das ist nicht einfach, da hinzukommen. Also wenn ich jetzt aus so einem Modell komme und sich zu verändern, das ist super anstrengend. Da findet man sich auch nicht immer wieder. Das macht auch Angst, weil Veränderung hat auch was mit Angst zu tun. Und man verliert auch Leute auf dieser Reise. Also es gibt Leute, die, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel mit den Kindern bleiben, es gibt ja diesen Spruch mit, hey, ich konnte mit 1 schon laufen und der andere so, ja, ich war schlauer, ich habe mich bis 5 tragen lassen. Es gibt ja auch so die Leute, die dann eben diese Bequemlichkeit auch haben und sagen, ja, dann lasse ich mich halt weiterhin tragen von dem System. Da muss ich auch nicht so viel machen, da muss ich halt nicht entscheiden. Ich gehe da jeden Tag zur Arbeit, um 16 Uhr gehe ich halt wieder. Und abends muss ich auch nicht über die Arbeit nachdenken und ob ich am nächsten Tag komme oder nicht, ist auch egal, die Organisation wird überleben, aber ich kriege mein Gehalt auf jeden Fall. Und das ist so ein ganz gefährlicher Zustand, wenn der entsteht, weil da ist dann nachher jemand, der bringt diese Veränderung nicht mehr vorwärts oder absolut voran.
Und was mir da sehr geholfen hat, auch in den Transformationsprozessen oder Transformationsprojekten, die wir auch begleitet haben oder die ich auch begleitet habe, sowohl innerhalb der Startups als auch bei Unternehmen dann, hat mir eine Sache extrem geholfen, nämlich die Innovationsadoptionskurve. Das ist ja so eine Standard-Normalverteilung, wo vorne irgendwie 2% die Innovator, dann 2,5% die Early Adopter, dann die Early Majority ganz viele, die Late Majority auch wieder ganz viele und die Laggards. Warum hat mir das geholfen? Weil ich da verstanden habe, dass Veränderung nicht groß anfangen sollte. Vielleicht gar nicht anfangen muss, sondern dass es eben in jeder Firma, in jeder Gruppe ab 10 Personen, würde ich jetzt mal schätzen, gibt, ist diese Verteilung, dass du Leute hast, die bei jedem Neuen sofort schreien, jawohl, hier, let's go. Diejenigen, die sagen, finde ich super spannend, mache ich gerne mit. Dann gibt es die, die sagen, naja, wenn es klappt, warum soll ich denn nicht mitmachen? Und dann gibt es diejenigen, die sagen, naja, also ob das klappt, nee, mach lieber hier 9-to-5. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nee, hat noch nie funktioniert, wird nie funktionieren, kein Bock drauf. So, die hast du immer in Firmen. Das Entscheidende ist halt, dass man nicht versucht, alle gleichzeitig abzuholen. Dann verlierst du automatisch 80% der Leute, weil sie sagen, nee, da ist kein Beweis da, nee, wieso soll ich denn das machen? Nee, hat noch nie funktioniert. Dementsprechend immer auch klein anzufangen und auch in kleinen Gruppen sich zu organisieren erstmal und auf kleiner Ebene Dinge erfolgreich zu machen. Auch da, wenn man sagt so, ja, wie wollen wir den New Work machen? Das müssen wir ja hier Vorstand oder müssen wir alle und große Chat. Nee, mach kleine Einheiten. Fang bei Teams an. Fang bei Abteilungen an. Bilde neue Teams, die sich eben komplett neu organisieren wollen. Und da sind wir dann auch direkt bei dem Thema New Sales eben auch. Zu sagen, bildet integrierte Teams, die eben genau das, was du gerade gesagt hast, diese Adaptionsfähigkeit als Grundprämisse nehmen. Und viele verwechseln ja auch Agilität. Also wir können ja nicht alles agil machen. So, ja schon, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch Wasserfall und Prozesse machen kann. Agilität ist ja eine Einstellung. Adaptivität ist ja ein Ergebnis von einem agilen Mindset. Das brauchen wir alle. Weil wenn wir uns nicht anpassen, sind wir irgendwann weg. Ob das Firmen sind, ob das Menschen sind. Das ist in dem Klimawandel, same, same. Also Klimawandel, ja egal, auch noch eine andere Thematik. Aber wenn wir nicht verstehen, dass wir uns alle in irgendeiner Art und Weise anpassen müssen, dann wird es irgendwann den Bach runtergehen. Natürlich sagen dann alle, ja, wieso müssen wir als Deutsche immer da vorne weggehen? Ja, wenn keiner vorne weggeht, dann bleiben alle stehen. Und wir haben halt einfach eine Chance, weil wir, und das, wie gesagt, kann man wunderbar auch auf Firmen applizieren, weil wir einfach relativ gesund sind, weil wir einen extrem hohen Lebensstandard haben, weil wir Absicherungssysteme haben, weil wir einfach viele, viele Vorteile haben, die andere nicht haben. Deswegen können wir das überhaupt machen. Genauso ist es in Firmen auch. Es bringt nichts, wenn man irgendwie Leute hat, die total unter Druck sind, keinen Bock auf Change haben und dann sagt so, ja, ihr müsst euch jetzt verändern. Wird nichts bringen. Diejenigen, die aber sagen, obergeil, wollte ich schon immer mal machen, mitnehmen. Rahmen geben, Ressourcen geben und einfach mal machen lassen und gucken, was passiert, beziehungsweise auch gemeinsam eben eine Strategie, eine Vision, einen Rahmen entwickeln, wo eben kleine Experimente erfolgreich gemacht werden, kommunikativ in die Organisation getragen werden, um dann eben auch die Organisation anzuzünden. Ich nenne es, nur um das Beispiel nochmal mit Innovations-Adoptionskurve aufzunehmen. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie mit dem neuesten iPhone. Es gibt die Innovator, die pennen vor dem iPhone-Store, weil sie unbedingt als Erste das haben wollen. Die brauchst du, die sind wichtig. Die machen aber auch alle anderen kirre, weil die halt immer nur und neu und yeah. Du brauchst aber auch diejenigen, das wäre dann ich, der es online vorbestellt und sagt, wenn es dann da ist, dann lasse ich mir das gerne liefern, weil ich will das ja schon haben auch. Das sind diejenigen, die du mitnehmen kannst im ersten Schritt. Die Early Majority, die dann sagen, naja, du hast ein neues Smartphone, zeig mal, ach, das ist ja spannend, ja gut, das nehme ich auch. Das sind diejenigen, die nur über den Proof of Concept beziehungsweise über das erfolgreich machen überhaupt aktiviert werden können. Die kriegst du sonst gar nicht. Und die Laggards sind die, wie meine Oma, die dann sagen, ich will die Bilder von den Enkelchen jetzt auch haben. Wie kriegen die? Nennt sich Smartphone. Ach ja, cool, dann nehme ich jetzt auch mal Smartphone. Der ist das dann egal, ob das iPhone ist oder Android oder was auch immer. Die will einfach nur ihren Nutzen haben, weil der andere nicht mehr transportiert werden kann. Und die Laggards sagen, solange ein Telefonkabel aus der Wand kommt, I don't care. Geht ja, nicht auf uns.
Mein Nokia 3210 hat immer noch Akku und so. Ja.
Genau so in diese Richtung. Also, und auch da, das natürlich, wir reden jetzt darüber und das ist extrem komplex und es sind extrem viele Dimensionen und es ist extrem schwierig. Ja, 100%. Aber das ist wie mit der Kindeserziehung. Ein Lächeln und alles ist wieder vergessen. Das heißt, das ist einfach, ich habe es selber erlebt in den Startups, die ich gemacht habe. Ich habe angefangen mit Startups, die nur auf Umsatz, Wachstum und Geld aus waren. Ich wurde nie glücklich, selbst wenn das dann alles mal da war. Ich habe mich immer gefragt, warum. Ja, und dann meistens sind sie auch deswegen auch gescheitert, weil man eben nicht auf die Menschen geachtet hat, weil man eben nicht darauf geachtet hat, was ist artgerecht. Menschen machen Menschenarbeit, Maschinen machen Maschinenarbeit. Warum scheitern die meisten Startups? Weil sie sich genau daran nicht halten. Weil sie genau da diesen Knackpunkt, auch Firmen, die scheitern, weil sie genau diese Balance nicht hinbekommen, weil sie genau diese Unterscheidung nicht hinbekommen. Weil sie, und da sind wir, wenn wir beim Thema Vertrieb sind, Kaltakquise. Alle sagen, Kaltakquise ist scheiße. Stimmt, absolut. Weil es absolut nicht menschlich ist. Anhauen, umhauen, abhauen, das Auer-Prinzip, ist einfach komplett für den Arsch und nicht menschlich. Das ist nicht unser natürliches Verhalten. Wir laufen ja nicht auf der Straße rum und hauen irgendwelche Leute an und sagen so, na, wie geht's dir? Alles klar. Sondern es braucht Beziehungsaufbau. es braucht einfach eine artgerechte Art und Weise, miteinander umzugehen. Und wie gesagt, ob das dann Vertrieb ist oder ob das dann eine gesamte Organisation ist, spielt eigentlich fast keine Rolle. Vertrieb ist nur einfach, und da sind wir vielleicht auch bei dem Thema New Sales, ist halt so ein bisschen, das war halt schon immer meins. So. Weil ich halt gut war im Beziehungsaufbau. Ich hatte viele Vertriebsjobs, ob das in den Startups war oder während dem Studium. Und ich fand es immer scheiße. Ich fand es immer doof, weil ich mir immer gedacht habe, so, das geht doch besser. Das geht doch menschlicher irgendwie. Und jetzt mittlerweile eben auch durch die Technologie und durch die Verbreitung von KI ist so ein großes Wort, aber durch die Verbreitung von besseren Tools ist es eben möglich, viele dieser Dinge eben auch menschlicher zu gestalten und Menschen, die wirkliche Menschenarbeit machen zu lassen. Und das ist das, wenn das Führungskräfte, wenn das UnternehmensinhaberInnen verstehen, dass es besser geht, wenn man mehr Menschlichkeit zulässt und dann mutig genug sind und die Ressourcen zur Verfügung stellen, dann kann sowas wirklich funktionieren. Ansonsten ist es echt schwer.
Halt man schon mal fest, Punkt 1, die Bewegung kommt auf jeden Fall eher von oben anstatt von unten. Von unten geht auch, aber ist deutlich anstrengender und die Gefahr, dass es dann im Sande verläuft oder man auf irgendeine Mauer stößt, wo man nicht weiterkommt, ist sehr hoch. Absolut. Und vor allem Punkt 2, es ist kein Sprint, der dann in irgendeiner Form stattfindet, sondern es ist immer ein Marathon, den man laufen muss.
Und ich würde sogar sagen, ein Marathon voll mit Sprints.
Wahrscheinlich eher, ja, richtig, wenn man in die Agilität reingeht. Also da müsst ihr auf jeden Fall am Ball bleiben und vor allem fangt eher klein an. Nehmt nicht gleich die ganze Organisation, ab morgen seid ihr New Work und macht das und jenes, sondern fangt mit kleineren Teams an, gründet im Zweifel neue Teams, wo Spielregeln, die ihr bisher aufgestellt habt, vielleicht gar nicht gelten. Das ist immer so das Beste, was man eigentlich machen kann, zu sagen, hey, vielleicht sogar eigenes Stockwerk, eigenes Gebäude, wirklich auch so abseits von den anderen sitzen, damit die gar nicht da irgendwie reinkommen in diese Prozesse und auch gar nicht davon tangiert werden. Einfach mal zu machen, als gäbe es den Rest eigentlich gar nicht. Und dann mal zu schauen, was passiert. Also was passiert, wenn Menschen sich organisieren müssen, ohne dass ihnen jemand sagt, wie sie sich zu organisieren haben. Das sind sehr spannende Experimente. In der Regel kriegen die Leute das nämlich auch hin, zumindest wenn man sie lässt und auch den Rahmen dafür gibt. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also sich hinzusetzen und sagen, so entscheidet doch jetzt mal selbst. Das funktioniert nicht am Ende des Tages. Also ich weiß gar nicht mehr wer, aber mir hatte vor einem halben Jahr jemand ein Beispiel erzählt. Da ging es darum, so Pläne zu machen, wer wann wie wo arbeitet und Schichtpläne sich einzuordnen. Und da sagten die, ja, es könnt ihr jetzt alles selber machen, wir sind jetzt New Work. Dann standen die da alle im Raum und wussten nicht, wie sie es machen sollten, weil es kein Modell gab, sie nicht wussten, okay, wie organisiere ich das denn jetzt? Und dann hat der eine gesagt, ja, ich will halt da nicht arbeiten, der nächste, ich will da nicht arbeiten. Und es gab sozusagen gar keinen Rahmen, an dem sie sich festhalten konnten. Und das hatte einfach komplett gefehlt, dass dieses in sich selbst organisierte System sich auch selbst organisieren konnte. Also die hatten keinen Coach, die hatten keinen, der sie angeleitet hatte, es gab keine Muster, es gab keinen Fürsprecher. Also es fehlte sozusagen ganz viel Rahmen. Parameter. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, was viele Leute verwechseln, zu sagen, hey, die können doch jetzt alles selber entscheiden. Warum sind die denn jetzt unglücklich? Warum funktioniert das denn jetzt nicht? Ah, okay, ja, bewiesen, die können es anscheinend gar nicht. Ich muss also doch den Daumen drauf halten. Ja, aber du hattest auch ganz andere Voraussetzungen und so weiter. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Thema. Also 2 Bullet Points haben wir schon mal mitgegeben. Ich glaube, wir kommen gleich noch zu ein paar mehr. Kommen wir mal zu dem Part New Sales. Das ist jetzt ein Begriff, der, glaube ich, nicht so allgegenwärtig ist. New Work ist allgegenwärtig, steht in den Medien ja auch mit drin, 4-Tage-Woche und so weiter. Aber New Sales, was verstehst du unter diesem Begriff?
Also ich habe irgendwann mal im Studium angefangen, im Callcenter zu arbeiten, outbound. Produktprobenpakete war interessant, um es mal so zu sagen. Was ich da aber total spannend fand und was jetzt auch mir vor kurzem erst wieder aufgefallen ist, ich wurde damals als Direct Marketing Agent bezeichnet. Und wenn man sich mal anguckt, wie Firmen funktionieren, dann hat man in meiner Wahrnehmung bzw. aus meiner Erfahrung 3 große Bereiche. Das ist das Thema Market, das ist das Thema Product und das ist das Thema Organization. Das heißt, Market, wie kommunizieren wir nach außen unseren Mehrwert? Das ist dann egal, ob das Recruiting ist oder Produkt, weil du kommunizierst nach außen und du wirst einen Mehrwert kommunizieren, der auf der Firma basiert. Produkt ist mehr oder weniger die Mehrwertgenerierung und Organisation ist der Rahmen, um diese Mehrwertgenerierung überhaupt stattfinden zu lassen. So. Wenn man sich dann das Thema Marketing mal im Großen und Ganzen anguckt, dann ist Direct Marketing ein Teil des Marketing-Mixes. Jetzt hat irgendwann mal jemand sich, da bin ich noch auf Forschungsreise, sich überlegt, nee, pass mal auf, wir nennen das jetzt einfach nicht Direct Marketing, sondern Sales, machen eine eigene Abteilung draus, machen Individualboni und setzen da so richtig krasse Hunter rein, so richtige Jäger, die nur darauf aus sind, individuelle Boni zu kriegen und so richtig den Markt durchwühlen, und wäre das nicht total geil? Das war, glaube ich, auch genau der Knackpunkt, wo Vertrieb einen extrem großen Einfluss auf Unternehmenskultur genommen hat, weil du dadurch Subkulturen geschaffen hast. Da vielleicht nochmal ein ganz kurzer Exkurs, du sagtest es gerade, neue Teams bilden, die alles anders machen, vielleicht sogar ein neues Stockwerk. Alles richtig, gleichzeitig, aber immer mit dem Ziel, dass es eine Transition geben muss. Also nicht im Sinne von neues Team wird in altes integriert und dann wird alles besser, sondern ganz andersrum. Neues Team ist die Keimzelle und alte werden in das Neue rein integriert, damit das Neue wachsen kann. Soll ja nicht, das Neue soll ja nicht quasi so wie Feenstaub auf das Alte drauf und dann wird alles neu. Nee, du musst eigentlich das Neue so sustainable machen, im Sinne von auch wirtschaftlich nachhaltig und erfolgreich, dass es so anziehend ist, dass immer mehr in dieses Neue, in diese neue Art und Weise reinkommen wollen. Genauso ist es mit dem Thema New Sales eben auch. Was wir ganz häufig erlebt haben oder was ich auch als Gründer ganz häufig erlebt habe, dass natürlich die erste Wahl immer ist, du hast da einen Menschen, du hast da ein Telefon und du hast Internet, dann wird jetzt telefoniert. Egal, was es für ein Produkt ist, scheißegal. Weil so kriegst du ja die ersten Kunden. Per se richtig. Gleichzeitig hast du aber auch vorhin was Schönes gesagt. Eigentlich ist ja das Thema Vertrieb viel vielschichtiger als einfach nur ein Produkt zu verballern. Es geht ja viel eher auch darum zu gucken, wie tickt der Kunde? Sind es überhaupt die richtigen Kunden? Ist das Produkt denn überhaupt was, was dem Kunden seinen Need überhaupt erfüllt? Sind wir budgettechnisch und preistechnisch überhaupt richtig angesetzt? Das heißt, dieses ganze Thema Product-Market-Fit, was man im Startup-Umfeld hat, ist natürlich im direkten Kontakt mit Menschen viel, viel sinnvoller und intensiver, gerade am Anfang, um zu lernen. Dementsprechend ist für mich immer die Prämisse gewesen, nur eine gewisse Zeit in einem Unternehmen, in einem Startup oder generell im Unternehmen auch Vertrieb im Sinne der Kaltakquise zu machen, weil man da einfach extrem viel lernt. Das heißt, die Maßzahl darf nicht unbedingt sein Umsatz, 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 sondern lernen, 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 damit man danach viel besser weiß, Menschen, Menschenarbeit, Maschinen, Maschinenarbeit, welche Sachen man auch der Maschine geben kann, wo man vielleicht auf Hotspots, auf Plattformen, auf Netzwerke zugreifen kann, weil man verstanden hat, wie der Kunde tickt, weil man verstanden hat, wie man den Mehrwert kommuniziert, weil man verstanden hat, wie man seinen Service besser machen kann. Dafür ist das Thema Kaltakquise gerade am Anfang von Unternehmen oder im Neuproduktlaunch extrem wichtig, weil man diesen Austausch hat. Und New Sales ist für mich einfach nur die Reintegration von Vertrieb zurück wieder in das Thema Marketing als gesamtheitliche Einheit. Wenn Firmen mir sagen, ja, wir haben eine Vertriebsabteilung, wir haben eine Marketingabteilung, dann sage ich, spannend. Das heißt, ihr habt also Grabenkämpfe. So, ey, wie meinen Sie das? Naja, die einen sind dafür zuständig, die Leads zu akquirieren, die anderen sind dafür zuständig, die Leads zu closen. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Ja, super. Das heißt, diejenigen, die Leads bringen, werden daran gemessen, wie viele sie bringen und die closen, werden daran gemessen, wie viel Umsatz sie bringen. Ist Ihnen klar, dass dadurch was passieren wird, dass die einen sagen, ja, aber wir haben ja die richtigen Leads gebracht und die anderen sagen, ja, nee, ihr seid doof, weil ihr habt ja gar nicht die richtigen Leads gebracht. Ja, aber es liegt ja daran, dass die im Sales nicht richtig closen können. Nee, es liegt daran, dass die im Marketing gar nicht die richtigen Leads bringen. So, sobald das passiert, ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen und rein kulturell entwickelt sich eine Gegeneinanderkultur. Und ich habe das immer wieder sowohl bei Firmen, die ich beraten durfte, als auch selber gegründet habe, erlebt, sobald man diese Teilung macht, entwickelt sich eine Kultur, die ein Gegeneinander ist. Das heißt, New Sales heißt für uns letztendlich wieder einen integrierten Ansatz zu sehen, dass Vertrieb oder das Verkaufen ein Teil des Vermarktens ist, um es mal so zu sehen. Um eben aber auch, wir haben es bewusst New Sales genannt, weil natürlich das Ressentiment da draußen in der Wirtschaft ist, Vertrieb ist wichtig, das Wichtigste sogar. Deswegen fangen wir natürlich auch nicht an und sagen, nee, Vertrieb ist scheiße, Marketing müsst ihr jetzt machen, sondern wir wollen natürlich auch klar signalisieren, wir sehen, dass Vertrieb wichtig ist. Wir zeigen euch auch, wie wir das machen. Das heißt, wie wir es normalerweise machen, ist, wir telefonieren sogar 3 Monate mit, aber halt maximal 3 Monate, weil wir sagen, dann haben wir genug Erfahrung gesammelt, um sagen zu können, wie kann man das denn wieder reintegrieren, wie kann man es denn sinnvoller machen, wie können Anreizsysteme weg von Individualboni hin zu Teamboni, vielleicht sogar Firmenboni gemacht werden, damit man wieder dieses Thema Zugehörigkeit bei der Intrinsik überhaupt erstmal wieder hinbekommt. Weil Individualboni sind extrinsische Motivation. Das ist wie Koks. Das willst du immer mehr haben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wenn du nicht mehr kriegst, dann sagst du, nee, finde ich doof. Dann gehe ich irgendwo anders hin, da kriege ich mehr Boni. Ich habe ja jetzt verstanden, wie ich das hinbekomme, dann gehe ich jetzt zum Competitor, der bietet mir 10% mehr. Und so ist das Thema Anreizsysteme, das Thema Organisationsform. Wie organisiert man sich? Hat man nur ein Hunter-Team oder hat man ein integriertes Team? Aus. Lead-Generierung, aus Closer, aus Produktentwickler, aus Projektmanagement bzw. Vertriebsassistenz, aus Market, aus Design, aus Market Research, aus Programmierung, sodass man eben auch einen ganzheitlichen Blick auf die Wertschöpfung beim Kunden hat. Da sind wir beim Thema Organisationsform. Wir haben das Thema Prozesse dadurch natürlich auch und Tools, die man sich dann wieder angucken muss. Man hat das Thema Anreizsysteme. Man hat das Thema auch, wie wollen wir in Zukunft Kunden bedienen. Das heißt auch eine strategische und visionäre Komponente. Und nicht zuletzt dann das Individuum. Einfach zu gucken, wie können wir die Qualitäten der Menschen, die vor Ort sind, bestmöglich nutzen. Weil nicht alle sind Hunter, nicht alle sind Farmer, nicht alle sind Fishermen oder Women. Das heißt auch da, und da sind wir nämlich beim Thema New Work, das sind ja genau die vier Komponenten, die Bergmann auch im New Work hatte. Man braucht eine starke Vision, damit die Leute wieder anfangen zu streben. Man braucht ein Vergütungs- bzw. Incentivierungsmodell, das allen gerecht wird und Zugehörigkeit fördert versus Individualismus fördert. Man braucht technologische Grundlagen und Prozesse, die erlauben, dass die Menschen Menschenarbeit machen können, Maschinen Maschinenarbeit machen können. Und dann erst werden die Individuen wieder mehr emergieren und wieder mehr intrinsisch motiviert sein, weil ihnen die doofe Arbeit abgenommen wird, sie nicht das Gefühl haben, alleine dazustehen und sie das Gefühl haben, sie gehen in eine Richtung, das auf mehr Zusammengehörigkeit und mehr Menschlichkeit geht. Das hört sich jetzt auch da wieder sehr komplex an. Fakt ist, wir fangen immer mit dem Vertrieb an. Wir fangen immer an mit dem klassischen Verkauf und gucken und arbeiten uns dahingehend vor.
Da stecken jetzt eine ganz schöne Menge Aspekte drin. Die nehmen wir jetzt mal ein bisschen auseinander. Wir kamen selber gerade aus so einer Form, oder was heißt kommen gerade, das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Da hatten wir auch gerade wieder mal so zentrale Marketing-Teams und zentrale Vertriebsteams auch geschaffen. Haben wir auch gemerkt. Die haben zwar nicht unbedingt gegeneinander gearbeitet, aber man hat gemerkt, man arbeitet nicht am Gleichen. Das ist zumindest das, was auf jeden Fall passiert. Und das Gleiche ist der Kunde. Also das Kundenbedürfnis am Ende hinten raus. Und wir haben dann auch mit Projekten gestartet, so kleine POCs, und haben dann so kleine Einheiten gegründet, wo wir teilweise sogar den Produktbereich mit in diese Teams integriert haben. Waren dann kleine Produktteams natürlich auch, wo Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung ein Team gebildet haben. Also hatten die ein Ziel, einen Purpose hinten dran und natürlich auch eine Kundengruppe, die sie dann gemeinsam verstanden haben. Und jeder, also die Produktleute, die Marketingleute und auch die Vertriebleute, hatten ja Feedback vom Markt bekommen oder hatten Feedback, weil da fand es eine neue Version, da muss die Entwickler-Doku angepasst werden, da muss die technische Doku angepasst werden, da muss die Anwender-Doku angepasst werden. Dann kommt der Vertriebler, der sagt, ja, ständig ist die Doku so schlecht, sagt der Kunde. Und dann kann man sozusagen immer darauf reagieren. Und der Kunde sagt mir seit neuestem immer dieses Wort, komischerweise. Es steht nirgendwo in unseren Marketingunterlagen drin. Müssen wir irgendwie mal drüber reden. Komm doch mal mit in den Call. Hört er doch mal an, was der spricht. Weil der verwendet ganz andere Wörter, wie du mir die ganze Zeit um die Ohren haust. Und das sind, glaube ich, so Dinge, wo die Leute dann auch motiviert sind, gemeinsam in diesem Boot zu sitzen, weil sie dann ja auch gemeinsam eine BWA haben, also sie gucken gemeinsam auf die Kennzahlen und dann ist es auch egal, ob jetzt 3 mehr Leads oder 3 mehr Verkäufe entstanden sind oder wer das jetzt wie wo im Prozess auch gemacht hat, weil am Ende zählt die Einheit, das Team, die haben gemeinsam diesen Erfolg geschaffen und da waren die Entwickler und Entwicklerinnen auch noch mit drin, weil ohne die hätte man nichts verkaufen können und ohne Verkäufer oder der Verkäufer kann nichts verkaufen, wenn der Marketingmensch vorne schon keine Leads dran geschafft hat. Außer jemand ruft durch Zufall an und sagt so, hey, ich würde es gerne kaufen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr gut, die Leute in ein Boot zu setzen, so ganz klassische Go-to-Market-Einheiten zu machen und Minimum Marketing und Sales mit reinzufassen. Ich sehe, man kann da theoretisch noch mehr mit reinpassen. So eine technische Doku passt zum Beispiel ganz gut mit rein. Und natürlich so diese ganzen Zwischenelemente zwischen Marketing und Vertrieb, die man auch noch hat. Also Account-Management zum Beispiel. Passt häufig auch noch ganz gut da rein, je nachdem, wie groß man es machen will, welche Organisationsform, welche Art Produkt es dann hinten raus auch ist, macht das auch total viel Sinn. Wichtig ist aber eher, kleine Einheiten, agile Einheiten zu haben, die auch frei agieren können in dem Moment. Und jetzt nehmen wir mal die Punkte ein bisschen auseinander, die du gesagt hast. Also intrinsische Motivation ist auf jeden Fall wichtiger als irgendeine monetäre Motivation, auf jeden Fall. Das kann sehr schief gehen, wenn ihr mal ein bisschen googelt, es gibt so viele Negativbeispiele. Das rückt vor allem nie den Kunden in den Fokus, weil ich verkaufe immer nur das, was für mich persönlich das Beste ist. Und das kann manchmal auch Nuancen sein, dass ich, keine Ahnung, etwas nach bestimmten Modellen verkaufe, zum Beispiel nur eine bestimmte Serverumgebung und die andere eben nicht mehr. Das heißt, ich schade meinem eigenen Unternehmen, weil ich dadurch auch Dinge fokussiere, die vielleicht gar nicht unternehmensrelevant sind. Und der Kunde will aber eigentlich vielleicht das andere, aber ich verkaufe immer nur A, weil ich eine höhere Marge bekomme. Das sind alles Dinge, die nie den Kunden in den Fokus rücken und sich irgendwann automatisch rächen, weil der Kunde wird irgendwann nicht mehr kaufen, unzufrieden sein, wieder weggehen. Schafft man intern natürlich auch so eine Ungleichheit und richtet sich auch strategisch gesehen von der Unternehmensstrategie nicht richtig aus, wenn man dieses Marktfeedback, was man bekommt, falsch interpretiert, auch intern ja auch nicht weitergibt, weil man will ja so weiterhin seinen Bonus für A haben, obwohl B ja eigentlich besser ist. Und da scheitert man auf jeden Fall dran. Jetzt nehmen wir mal, welche Werte und Fähigkeiten brauchst du denn oder wie kommt das denn überhaupt zustande, dass ich diese, ich sag mal, sehr outgesourcete Sales-Einheit wieder reinbringe. Das werden die ja bestimmt nicht schön finden im ersten Moment, wenn ich sage, ich streiche euch jetzt den Boni und wir machen euch jetzt mal wie alle anderen erstmal gleich. Und ihr setzt jetzt alle in einem Boot. Wie kriegt man sowas hin? Welche Werte, welche Einstellungen, welche Transformationen bedarf es da?
Genau das Gleiche, was wir vorher auch besprochen haben zum Thema New Work. Auch da brauchst du kleine Einheiten, die sagen, haben wir Bock drauf. Wenn man einem ganzen Vertriebsteam sagt, pass mal auf, wir werden euch jetzt wieder reintegrieren, alle auf die Barrikaden. Natürlich kann man auch einen Clean Slate machen und sagen, ich schmeiß jetzt alle raus und wer Bock hat, kann sich nochmal neu bewerben und wir machen jetzt nur noch neue Teams. Okay, fair enough. Ist natürlich sehr radikal und in den seltensten Fällen sinnvoll. Gleichzeitig brauchst aber eine gewisse Radikalität und auch Neuartigkeit des Miteinanders, um sowas wirklich sinnvoll und erfolgreich emergieren zu lassen. Das heißt, unsere Empfehlung, wir gehen auch nie an Kunden ran und sagen, nee, also das, was ihr macht, ist ja total scheiße. Sondern es gibt in euren Prozessen, die ihr habt, mit Sicherheit Dinge, die richtig gut funktionieren. Die müssen wir aber erstmal verstehen. Und wir telefonieren immer mit. Das heißt, wir sind auch am Kunden dran. Und wir hören eben auch, welche Wörter genutzt werden, welche Themen besprochen werden, um überhaupt erstmal festzustellen, was ist denn strategisch, taktisch jetzt überhaupt sinnvoll als nächstes zu tun. Es gibt mit Sicherheit auch Modelle, wo man sagt, das Telefonieren macht total viel Sinn. Dann muss man halt gucken, wie man es irgendwie in warme Intros bekommt, wie man, lange Rede, ganz viel Sinn. Es bedarf dieser kleinen Teams oder dieser integrierten Sichtweise in kleineren Teams und auch die Umsetzung dann dieser Integration bedarf es zu 100%. Ansonsten wird sowas einfach nie wirklich erfolgreich funktionieren. Also das heißt auch da wieder keine Sales-Einheit wieder direkt ins Marketing packen, sondern eigentlich ein New Sales-Team bauen, um zu sagen, wir müssen Vertrieb neu denken, wir müssen Kundenmehrwert neu denken, weil durch Kundenmehrwert entsteht monetärer Mehrwert, durch monetärer Mehrwert entsteht unser Mehrwert, nämlich ein Absicherungssystem, wo wir uns gegenseitig Geld zahlen, damit wir eben leben können. Und auch da, das ist halt nicht ganz unkomplex. Deswegen scheuen sich viele halt auch dann schon davor.
Man spricht heute von diesem Wort Kundenzentrierung sehr häufig. Ja, so, wir müssen den Kunden mehr in den Fokus rücken. Aber es wird auch sehr häufig so als Mantra ausgerufen, bevor man eigentlich wirklich daran arbeitet. Was glaubst du, was kann man so machen, um das auch wirklich in den Fokus zu rücken? Also auch zu machen und nicht nur auszurufen. Was müssen diese, sagen wir mal, neu gegründeten Marketing- und Sales-Einheiten machen? Sind das überhaupt die einzigen, die das tun? Oder sollte dieses Team noch sehr stark mit anderen Teams arbeiten, um eigentlich ihren Fokuspunkt auch setzen zu können?
Da wird es dann schon wieder sehr philosophisch und da pocht das New Work Herz wieder sehr hoch. Eigentlich müsstest du als gesamtheitliche Firma denken, was natürlich in den meisten Fällen sehr, sehr schwierig ist. Wenn du über Marketing, als integrales Marketing denkst, inklusive des Verkaufens, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Man wird aber relativ schnell merken, dass man eben immer wieder und immer wieder auch Überschneidungen hat mit dem Organisationsthema. Wie werden Rechnungen, Angebote erstellt? Welche Tools haben wir? Wie sind die Prozesse designt? Natürlich hast du dann auch wieder das Thema Produktdesign im Sinne von, der Kunde fragt immer nach irgendwelchen tollen Sachen. Wie machen wir das jetzt? Können wir das nicht mehr irgendwie? Das heißt, du hast immer wieder diesen Dreiklang aus Market, Product und Organization, die in irgendeiner Art und Weise immer wieder zusammenkommen. Und da bist du ja, wenn man sich dann so ein bisschen das Thema Agilität beziehungsweise auch in der IT das ganze Thema anguckt, wie organisieren sich IT-Scrum-Teams zum Beispiel? Extrem interdisziplinär, weil es halt total viel Sinn ergibt, dass man halt aus den verschiedensten Einheiten sich den richtigen Input zur richtigen Zeit holt. Aber sowas muss halt auch organisiert werden. Also im Endeffekt könnte man sagen, sollte man sowas wie Selling-Scrum-Teams bauen, die eben dieses ganze Thema Stakeholder-Management verstehen, die das ganze Thema adaptive Anpassungen eben verstehen, der Prozesse, der Tools. Das heißt, es braucht diese Interdisziplinarität auf großem Scale. Anzufangen wäre natürlich erstmal dieses ganze Thema Market wieder ein bisschen zusammenzuschmeißen auf kleiner.
Wie viel Autonomie sollte man solchen Teams am Ende des Tages auch geben? Ich weiß, es gibt ganz viele Verfechter, die sagen, wir müssen Dinge zentralisieren, wie zum Beispiel ein CRM-System, Rechnungssystem, also das ganze Einkaufsthema ja auch, was auch teilweise total Sinn macht, weil man ja auch Verträge mit diesen Kunden teilweise abschließt und man ja auch Standards, rechtliche Standards auch einhalten muss. Und dann gibt es aber auch so diese Gegenspieler, mit denen ich auch viel rede, die sagen so, lass doch das Team entscheiden, was es für Einheiten oder für Systeme am Ende des Tages auch braucht. Lass die doch selber ihr CRM im Zweifel aufbauen, selbst ihre Datenstruktur mit den Kunden aufbauen. Wie viel Autonomie sollte man so einem Team in dem Moment gewähren, auch so einer Organisation in dem Moment gewähren und wie viel Chaos kann man an so einer Stelle auch zulassen und wie viel sollte man an so einer Stelle auch zentralisieren können, einfach aus rechtlichen, sinnvollen Gründen auch?
Kurzer Exkurs zu Lalu, Reinventing Organizations. Er hat von einem Unternehmen da gesprochen, von Morningstar, die, wenn mich nicht alles täuscht, Ketchup hergestellt haben, also ein großer Tomatenverarbeiter. Und die Bandmitarbeiter durften entscheiden, welche neuen Produktionsmaschinen gekauft wurden, in mehrfachen Millionenhöhen. Warum? Weil das Management gesagt hat, oder das dann nicht mehr vorhandene Management in dem Fall gesagt hat, naja, ihr habt tagtäglich damit zu tun, ich habe keine Ahnung davon. Ich kann das durch den Einkaufsprozess jagen und ich kann sagen, was davon am günstigsten und am meisten Feature hat. Aber von der Experience her, von der User Experience her, habe ich keine Ahnung. Und das seid halt ihr. Dementsprechend sollt ihr das bitte auch entscheiden. Auch da total sinnvoll, auch dann solchen Teams Autonomie zu geben. Das ist aber so ein bisschen auch da wieder, ich nenne es immer das Wochenendplanungsdilemma in Familien. Wenn man den Kindern sagt, plant mal das Wochenende, dann kommt da viel Kino, Eis, Süßigkeiten, wenig Schlaf und eigentlich alles rum, wo man als Eltern die Hände über dem Kopf schlägt und sagt so, oh nein, das können wir doch nicht machen. Wenn du dann wieder, also wenn du halt diese maximale Freiheit suggerierst, dann am Endeffekt aber wieder zusammenstreichst, dann ist es schlimmer, als wenn du eigentlich sehr harte Vorgaben machst, an die sich gehalten werden. Wie immer liegt auch da die Lösung in der Mitte, in der Balance, zu sagen, hier ist ein gewisser Rahmen, in dem ihr euch bewegen dürft. Zum Beispiel, ihr kriegt jetzt Kreditkarten, da ist ein Limit drauf von, I don't know, 50.000 Euro oder sowas. Damit dürft ihr machen, was ihr wollt. Wichtige Voraussetzungen dabei sind, hier ist der Datenschutz, die Datenschutzbeauftragte, hier ist unser Head of IT, hier ist die haben jetzt auch nochmal zwei, drei Sachen zu sagen. Wenn ihr euch in dem Rahmen bewegt, macht, was ihr wollt. Das heißt, natürlich müssen Rahmenbedingungen gegeben sein. Komplette Anarchie gibt keinen Sinn und dann endet im Chaos. Und das ist ja genau dieses, ja, aber Agilität ist ja eigentlich nur wie Chaos. Nee, Agilität hat auch Regeln, hat auch Leitplanken, an die man sich hält, auch gewisse Normen. Und genauso ist es da auch wieder. Das heißt zu sagen, Pippi Langstrumpf-Prinzip, macht, was ihr wollt, so, funktioniert nicht, aber macht, was ihr wollt in einem bestimmten Rahmen, funktioniert meistens sehr gut. Und dann kann sich dieser Rahmen auch immer weiter erweitern. Also so der Klassiker, ja, wir wollen jetzt das CRM kaufen. Das ist halt leider nur in den USA gehostet, sagt Datenschutz. Ja, das ist jetzt aber doof, weil das sollten wir nicht tun. Dann kommt aber jemand vielleicht aus der IT, der sagt, naja, aber wir haben ja die Möglichkeit vielleicht über ein Rerouting und ein VPN und die Daten irgendwie in Deutschland. Also das heißt, auch da sich nicht zu scheuen, zu sagen, ich will das jetzt haben, aber ich habe keine Ahnung, wie wir es hinbekommen. Und da sind wir dann wieder bei den sowohl rechtlichen, also rationalen, als auch emotionalen Rahmenbedingungen der psychologischen Sicherheit. Man darf auch zugeben, ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir das hinbekommen. Das muss auch ein Grundpfeiler von solchen Teams sein, weil man dann erst Hilfe bekommen kann, weil dann erst auch eine Organisation wieder die Chance hat, auch dem Ganzen zu dienen. Das heißt, man macht dann eine Marketing-Einheit, eine ganz neue New-Sales-Einheit, spielt aber nicht mit Organisation und Produkt, dann denken die sich auch, alles klar, dann macht ihr euren Scheiß alleine. Wenn man aber eine Membran hat und keine Wand, sondern dann sagt so, hey, wir sind total durchlässig, ihr könnt immer sehen, was wir machen, wir werden euch auch immer um Hilfe bitten, weil wir sind nicht allwissend, dann hat das auch wieder einen Organisationseffekt und einen Pull-Effekt versus einen Push-Effekt. Also da, wie gesagt, das Thema Membran ist, glaube ich, so das große Thema, wo man aufpassen muss, dass man die Grenzen nicht zu starr setzt, gleichzeitig aber auch durchlässig bleibt für den Rest der Organisation.
Wer stellt diese Spielregeln auf? Sind das klassische Führungskräfte, die sich sozusagen nicht mehr Prozesse schaffen, sondern eher so Kommunikatoren sind in dem Moment, die diese Spielregeln so ein bisschen aufstellen, die Dinge auch miteinander verbinden? Oder sind das eher so die klassischen, weil ich sehe in dieser Organisation, die wir jetzt gerade beschrieben haben, nicht mehr so diese klassischen Head of Marketing, Head of Sales Rollen, weil die brauchst du bei so kleinen Einheiten irgendwie nicht. Sind das dann eher diese Menschen, die diese Rollen dann innehaben am Ende des Tages?
Auch da sind wir schon wieder im Thema Rollen- und Verantwortlichkeitenmodelle, was natürlich auch nochmal ein komplett anderer organisationeller Ansatz ist. Ich habe in einem Unternehmen gesehen, dass es da eine Rolle gab, die nannte sich Signing Robot. Das war dann der oder die Geschäftsführerin und deren einzige Aufgabe war es, alles, was ihnen vorgelegt wurde, blind zu unterschreiben. Das ist eine Rolle eines Titels Geschäftsführerin. Natürlich kann Geschäftsführerin dann mehrere Rollen noch haben, aber in dem Falle war das wirklich nur zum Unterschreiben. Was dann aber dazu gehört, ist natürlich, dass man ganz viele andere Rollen hat, die Compliance checken, die Data Security checken, die checken, dass Geschäftsführung wirklich sagen kann, alles klar, muss ich nur abzeichnen, weil alles andere ist ja gecovert und kann ich mich drauf verlassen. Das heißt, die rein rechtliche Komponente ist die eine Baustelle, aber wieder das Thema psychologische Sicherheit und emotionale Sicherheit wieder das ganz andere, was natürlich vorbereitet werden muss. Zum jetzigen Zeitpunkt bei den meisten Organisationen würde ich sagen, das muss von der Geschäftsführung abgezeichnet sein, damit das wirklich funktionieren kann. Das kann aber durchaus auch in eine mehr oder weniger Selbstorganisation emergieren, wenn man eben das Vertrauen und die Erfolgreichmachung gemeinsam begleitet hat.
Wie sieht so ein Team am Ende aus? Also vielleicht nochmal so ein Recap zu machen. Wir haben jetzt so kleine Einheiten gegründet, alles ist transparent. Wir haben, sagen wir mal, Kommunikatoren oder Kommunikatorinnen geschaffen, die Spielregeln aufstellen, die Dinge miteinander verbinden. Vielleicht kann man sie auf ja, Verbindungsmitglieder irgendwie nennen, diese Richtung, vielleicht muss man da nochmal bessere Definitionen für finden. Was sind so Erfolgsfaktoren jetzt von so einem Team? Also wie sieht so ein Alltag aus? Wie rücken dir den Kunden nochmal so im Fokus? Vielleicht kannst du nochmal so einen kompletten Recap geben, wie du dir so eine Organisation in dieser Form mit dem New Sales Ansatz vorstellst.
Market Teams nenne ich sie liebevoll. Das heißt wirklich ganz kurz auch da ein kleiner Exkurs, und das sagte ich ja eingangs auch, Market Organization Product. Market heißt für mich auch das ganze Thema Recruiting. Weil Recruiting ist nichts anderes als Sales. Employer Branding ist nichts anderes als Marketing. Dementsprechend auch wirklich zu sagen, diese Market-Teams sind dafür zuständig, das, den Mehrwert und das Bild der Firma nach außen zu transportieren, um Mehrwerte beim Kunden zu generieren, damit Werte wiederum in die Firma zurückfließen. Wenn man das Ganze so sieht, dann hast du eine ganz, ganz breite Mischung aus Kompetenzen. Ich sage bewusst Kompetenzen, nicht Menschen oder Job Descriptions, weil auch da ist eine große Unterscheidung. Das heißt, du hast ganz verschiedene Rollen und Kompetenzen, die abgedeckt werden müssen. Du brauchst jemanden, der ehrgeizig und so eine Hunter-Mentalität hat. Du brauchst aber auch die Farmer, die sagen so, nee, wir kümmern uns lieber so ein bisschen um das Thema Content, um das Thema Automatisierung und Tools. Ist nicht so unser Ding. Du brauchst das Thema Kreativität, Design, Kampagnen sich zu überlegen. Du brauchst das ganze Thema Zahlen, um auch Reportings und ähnliche Sachen gut aufbereiten zu können, um Zahlen zu verstehen, zu tracken und zu optimieren dahingehend auch. Das heißt, es ist eine Vielzahl an Kompetenzen, die da ist. Das müssen nicht 200 Leute sein, auch nicht 20, auch nicht 10. Das können 2-3 Leute sein, wenn die diese Kompetenzen alle mitbringen. Das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, und das ist so wie in menschlichen Beziehungen auch, es gab immer früher zwei Sprüche, wo ich mir gedacht habe, so, wie können die denn koexistieren? Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Wo ich gesagt habe, das ist ja total diametral. Aber prinzipiell ist es in zwei Ebenen zu sehen. Gleich und gleich gesellt sich gern, das ist die Werteebene. Das heißt, welche Art von Market Approach machen wir? Wie wollen wir miteinander und mit Kunden zusammen umgehen? Wie ist unsere Verhaltensweise miteinander? Die muss extrem kongruent sein. Das heißt, wenn du da den Halligalli-Drecksau-Hunter drin hast, dem eigentlich völlig scheißegal ist, ob man sinnvolle Dinge tut, sondern einfach nur Dinge tut, um zu gewinnen, und gleichzeitig aber Menschen da drin hast, die eben total viel auf nachhaltige Beziehungsaufbau Wert legen, dann wird es clashen. Egal, ob die sich dann, Gegensätze ziehen sich an, kompetenztechnisch total ergänzen würden und eigentlich perfekt wären füreinander. Wenn die Werteebene nicht stimmt, dann sind solche Teams doomed. Und das ist ja generell, sind wir da wieder mit Werte, kongruente Werte, daraus emergiert Kultur. Also andersrum, aus Werten, aus gelebten Werten emergiert Kultur. Du kannst ja keine Kultur machen, du kannst halt nur Werte definieren, leben, und daraus emergiert eine Kultur. Genauso ist es dann in diesen Teams eben auch. Also insofern, um die Frage zu beantworten, das müssen keine großen Teams sein. Das Entscheidende ist, dass man ein gutes Kompetenzmapping eben hinbekommt. Ist es B2C? Ist es B2B? Ist es Hardware? Ist es Software? Ist es Dienstleistung? Das heißt, da gibt es verschiedene Kompetenzzusammenstellungen, die es dafür einfach braucht, und die müssen in solchen Teams ganzheitlich da sein. Und dann natürlich Thema Membran, immer auch dieses Stakeholder-Management eben gut zu machen, intern zu sagen, wir müssen mit Produkt connected sein, wir müssen mit Organisation connected sein und da eben Formate finden, Rituale finden, um diesen Austausch zu fördern, um diesen Übertrag zu fördern.
Gehen wir nochmal so ein bisschen auf die Organisationsebene zurück. Nehmen wir mal das Beispiel, wir haben ein Produkt, wir haben Marketing und wir haben Vertrieb. Das ist das, was wir brauchen, zumindest als Grundstruktur, um das Kundenbedürfnis zu bedienen. Klar, brauchen noch IT, Buchhaltung etc., aber das ist nochmal gerade außen vor. Jetzt gibt es ja ganz viele strategische Entscheidungen, die in diesem Dreierkombination getroffen werden. Zum Beispiel, welches Personal stelle ich ein? Welche Fähigkeiten brauche ich? Wie viel Personal stelle ich auch ein? Wer stellt Personal ein? Wer entscheidet denn über Ziele, über Wachstumsraten? Macht das Marketing, macht das Vertrieb, macht das der Produktbereich? Sind das Wünsche, die sich auch alle drei untereinander definieren? Ist es so ein Dreieck eigentlich oder so ein Kreis, die eigentlich bilden müssten als Einheit? Vielleicht sogar eine kleine Firma eigentlich auch zu sehen, zu sagen, hey, wir sind eine kleine GmbH, wir müssen irgendwie überlebensfähig sein, wir sitzen in einem Boot, wir müssen uns diese Gedanken auch zusammen machen und, keine Ahnung, 10% Wachstum, Produktionswachstum können wir nur gemeinsam festlegen, oder sind das Dinge, wo auch der Produktbereich sagt, so, ich würde gerne nächstes Jahr 50% wachsen, das ist die Anforderung, könnt ihr damit umgehen, könnt ihr euch mal überlegen, was ihr damit macht, wie ihr das erreichen könnt, wir können gerne auch 5 Leute einstellen, aber sag mir mal, wie wir das erreichen können. Also wer entscheidet da was am Ende des Tages und wie sieht das in so einer Organisationsform am Ende des Tages aus?
Wundervolle Frage, denn da bringt man das Thema Top-Down und Bottom-Up wieder zusammen. Top-Down ist Rahmengebung, aber Bottom-Up ist Zielsetzung. Und da sind wir, man kann jetzt das Objectives und Key Results Framework nehmen, OKR, was dafür natürlich hervorragend heranzuziehen ist. Wenn Ziele top-down gemacht werden, werden eben auch die individuellen Fähigkeiten, Bedürfnisse und auch Kontexte gänzlich ignoriert. Das heißt, es muss auf, also muss gar nichts. Wenn man das sinnvoll machen möchte, würde ich immer empfehlen, Ziele gemeinschaftlich zu besprechen und nicht, ja, wir haben jetzt hier mal 3 Teamleiter, die besprechen das, sondern wirklich mit dem gesamten Team. Dafür muss man sich halt wieder Zeit nehmen. Dafür muss man den Rahmen bilden und sagen, ja, wir können uns dafür mal 1-2 Tage, vielleicht sogar eine Woche irgendwie rausschneiden oder verteilt eine Woche oder ein Wochenende, um wirklich mal diese Ziele gemeinsam zu besprechen. Weil wenn Produkt sagt, oh, ich würde gerne nächstes Jahr irgendwie 30% mehr machen und Marketing sagt, habt ihr einen geraucht? Wir haben über die letzten Jahre jedes Jahr nur 5% gemacht und da waren wir schon hart am Limit. Und Vertrieb sagt, ja, aber unsere Boni, da müssen wir dann aber 10% mehr machen. So, und dann fängt eben diese Diskussion an und dann muss sich das einruckeln. Da muss man miteinander diese Ziele eben sinnvoll besprechen. Und deswegen Marketing, Sales, je dominanter, also meistens sind ja sehr dominante Persönlichkeiten im Vertrieb, je dominanter eben so ein dieses Geschwulst Vertrieb außerhalb des Marketings ist, je dominanter das ist, desto mehr wird sich natürlich auch darauf fokussiert und desto mehr Macht hat natürlich auch dieser Vertriebsbereich. Deswegen rate ich jeder Geschäftsführung die Reintegration in den Market-Kontext von Vertriebseinheiten und das eben als gesamtheitliche Einheit zu sehen, sodass dann eben Organization, Product und Market am Tisch zusammensitzen und gemeinsam Ziele besprechen. Weil auch da, du sagtest, ja, Buchhaltung und auch die haben natürlich einen gewissen Input und Erfahrungswerte und Say, der dann da relevant wird. Wenn man dann irgendwie sagt, so ja, wir wollen 30% wachsen, dann sagt Organisation im Sinne von ja, aber das heißt ja dann irgendwie auch 20 neue MitarbeiterInnen und dann brauchen wir hier jemanden neuen, da jemanden neuen, hier neue Systeme. Das heißt, alles, was man in der Firma strategisch entscheidet, hat eine Wechselwirkung auf alle Bereiche. Dementsprechend ist es halt total sinnvoll, sich auch in diesen Bereichen dann zu synchronisieren. Bringt uns natürlich dann wieder zu einem ganz anderen Punkt, dass die Größe von Firmen halt extrem kritisch ist. Ich würde zum Beispiel nie wieder eine Firma bauen, die größer als 50 Leute ist, weil du halt maximal an Effektivität verlierst, sobald du größer wirst. Mit 50 Leuten, und das zeigt ja auch die Forschung, kannst du dich noch sehr gut auf Augenhöhe in Anführungszeichen und selbstorganisiert überhaupt organisieren. Ab dem Zeitpunkt, wo du drüber gehst, fängst du halt genau an wir müssen die Komplexität ein bisschen reduzieren. Du kannst Komplexität nicht reduzieren. Du kannst Komplexität maximal managen, aber eben auch nur bis zu einer gewissen Größe. Sobald du anfängst, versuchen, Komplexität zu reduzieren, erhöhst du aber auch die Ineffektivität. Und das ist halt auch da wieder ein Knackpunkt. Dementsprechend, und ich fand das ganz spannend, dass du gesagt hast, dass man sagt, so, es gibt Organization, Product und Marketing quasi als eigene Firmen in der Unternehmung, die quasi selbstverantwortlich sind, die dann auf einem gemeinsamen Marktplatz überlegen, wie sie sich gegenseitig so beservicen können, dass bestmögliche Ergebnisse miteinander eben rauskommen. Und warum auch da wieder, könnte man jetzt sagen, ja, aber das ist ja auch wieder eine Unterscheidung. Vollkommen richtig. Auch da ist Ineffektivität drin. 100%. Wie gesagt, am besten 50 Leute alle zusammen irgendwie ein Wochenende und dann gemeinsam das moderiert und den jeweiligen Persönlichkeiten gerecht, die vor Ort sind, eben zusammengetragen. Das braucht halt sehr viel Mut, um auf dem Scale Sachen zu machen.
Ja, merken wir gerade selber, also ich habe das Beispiel genannt, weil wir gerade selber an diesem Punkt sind. Wir sind mittlerweile über 400 Leute bei Cyber Media und haben genau diesen Case. Also wir haben so viele verschiedene Geschäftsbereiche, wo auch die Geschäftsbereiche untereinander fast gar nichts zu tun haben. Und dann wachsen die einen aber doppelt so schnell, die anderen wachsen nur halb so schnell. Und dann muss die Buchhaltung aber auch mitkommen, weil die müssen plötzlich doppelt so viel Rechnungen schreiben. Die sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass ich 3 Leute einstellen muss und so weiter. Und dann merken wir auch, dass wir an so einer Grenze angekommen sind mit über 400 Leuten, wo wir nicht mehr eine Organisation sein können im klassischen Sinne, weil wir einfach zu komplex geworden sind. Diese Strukturen kriegt man nicht mehr zusammen. Also haben wir gesagt, okay, wir packen genau diese Einheit Marketing, Vertrieb oder Produkt oder sagen wir mal Delivery, was immer dieses Delivery am Ende des Tages auch ist, kann ja auch nur Consulting sein, weil es vielleicht ein Service ist etc. Die packen wir raus in eine eigene GmbH. Und dann machen wir hier ein Netzwerk. Es gibt ein paar Zentraleinheiten wie Buchhaltung, IT, Personal, die in irgendeiner Form unterstützen. Gebäude, wir sitzen ja hier auch in einem Raum, das muss sich nicht jeder selber anschaffen. Aber die Kernelemente, das, was euer Kerngeschäft ausmacht, das, was der Kunde haben will, weil der Kunde will nicht Buchhaltung von uns haben. Dem ist das egal, ob wir eine Rechnung schreiben können oder nicht. Also vielleicht nicht egal, der will eine Rechnung am Ende des Tages haben, aber dem ist der Hintergrund komplett egal. Dem ist auch egal, ob wir hier einen Mittagspausenraum haben oder ob das Gebäude schön ist und so weiter. Der will nachher das Ausgelieferte haben, was immer das auch ist. Und die Einheiten wollen wir rausziehen, haben jetzt gerade experimentiert, seit 1.11. machen wir das erste Mal. und sagen halt, ihr seid wieder kleiner, ihr habt viel mehr Entscheidungsgewalt, ihr seid nicht mehr diesen großen Bauchladen mit 400 Leuten angemappt, ihr habt jetzt einfach mal plötzlich 60-70% eurer Entscheidung wieder selber in der Hand. Viel Spaß damit. Ihr kriegt natürlich Rahmenparameter, ihr kriegt Spielregeln, ihr kriegt Coaches an die Seite gestellt, aber jetzt seid ihr wieder kleiner, also ist auch nicht so klein, sind es irgendwie 111 Leute, aber zumindest schon mal kleiner als 400 und jetzt könnt ihr erstmal agieren und euch wieder den Kunden in den Fokus rücken, ohne dass ihr hier die anderen Einheiten mitbedenken müsst an dieser Stelle. Und ja, bisher funktioniert das ganz gut, weil wir merken, dass der Kunde da einfach viel stärker im Fokus gerückt wird. Und auch so dieses Abschneiden von diesem Bauchladen merkt man halt auch, dass man sofort ein bisschen schlanker wird an der Stelle. Weil man merkt, hey, ich muss die anderen gar nicht mehr so mitdenken, weil eigentlich hat das vorher auch schon keine Auswirkungen auf die gehabt, aber ich musste die trotzdem irgendwie mit einbeziehen, muss ich jetzt halt nicht mehr an der Stelle. Und ja, finde ich ganz interessant. Und vielleicht noch eine kleine andere Anekdote. Ich habe gestern mit einem Kollegen zusammengesessen, der sagte mir, der war aus dem Marketing und sagte so, ja, wir haben uns festgelegt, 3- bis 4-fach im Umsatz in 2 Jahren zu wachsen. Sag ich so, oh, wie wollt ihr das denn machen? Und seine Antwort war gemeinsam. Und das fand ich sehr interessant, weil Consulting, Marketing und Vertrieb in diesem gemeinsamen Boot drin waren. Und dachte ich mir, sehr gut, ihr habt das gemeinsam festgelegt, das ist dieses Ziel. Und er sagt, es war, ist doch super ambitioniert, vielleicht schaffen wir das auch gar nicht, aber steht erstmal im Raum, ist ein OKR, was man am Ende messen kann. Und dann gucken wir mal, wie wir das erreichen können. Und das überlegen wir jetzt mit allen Einheiten zusammen. Und das fand ich sehr interessant, wohin diese Reise dann auch am Ende des Tages gehen kann. Aber vielleicht nochmal Reise. Was denkst du, was müssen Organisationen so die nächsten 1, 2, 3 Jahre so mindset-technisch verändern, mitnehmen? Gib doch mal so einen Zukunftsblick oder so einen kleinen Tipp für die da draußen, so zum Abschluss. Woran sollten die Organisationen jetzt gerade arbeiten? Was sollten sie jetzt definitiv tun?
Was sollten Organisationen tun? Unternehmerinnen an die Spitze von Unternehmen setzen. Wir können uns nicht dagegen wehren, dass wir in hierarchischen Systemen gerade unterwegs sind. Das ist einfach der Standard. Gleichzeitig braucht es aber Führungskräfte, die mutig Sachen umsetzen wollen. Und das ist tatsächlich der einzige Tipp, den ich geben kann. Also entweder sich als Führungskraft, als Geschäftsführerin, als Inhaberin unternehmerisch zu bilden. Was heißt unternehmerisch agieren? Das heißt nicht Unternehmen bauen, sondern etwas unternehmen. Was gehört dazu? Da gibt es auch einen speziellen Begriff, einen wissenschaftlichen Begriff, dieses Unternehmertum genannt wird. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein, müsste ich nochmal nachlesen. Können wir in den Shownotes machen. Gibt es viel Forschung dazu, gibt es viel Bildung dazu. Aber dieses Mut entwickeln auf Führungsebene. Das ist das meines Erachtens das Einzige, was wirkliche Veränderungen bewirken kann. Deswegen, es ist der Appell an die Führungskräfte. Wahrscheinlich, also ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Firmen reingehe, ich sage mir, ich verknall mich total in Teams, weil ich halt einfach den Schmerz spüre, weil ich die Erfahrung selber gemacht habe. Das Entscheidende ist aber, dass man das gut übersetzen kann für Führungskräfte, dass sie eben auch handlungsfähig werden können und wirklich etwas unternehmen. Und dazu brauchst du den Mut. Und das ist so ein bisschen der Tipp an Führungskräfte. Seid mutiger, seid unternehmerischer. Versucht euch in diesem Bereich zu bilden. Und aber auch der Appell an Teams. Seid geduldig und empathisch. Denn auch eine Führungskraft im jetzigen Kontext hat es auch nicht immer so einfach. Dementsprechend immer zu fordern. Manchmal gilt da auch nicht meckern, machen. Also das heißt, wenn man mal was will, dann auch gerne mal Vorschläge machen und gerne mal vorweggehen. Frei nach dem Motto, lieber um Verzeihung bitten als um Erlaubnis. Durchaus einfach mal machen und schauen, was passiert. Weil, so blöd sich es anhört, kündigen kann man immer noch, wenn es nicht funktioniert. Die Upside ist aber halt viel, viel größer, wenn man selber mal was probiert. Also sowohl bei Führungskräften als auch bei Mitarbeitenden mutig sein und machen.
Ja, der Aspekt führen und geführt werden, das hatten wir auch schon hier im Podcast, wer sich dran erinnert, im Januar und Februar sind diese Folgen dazu online gegangen, können wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr nochmal reinhören, dass das hier nicht immer nur ein Weg ist, den man geht, sondern immer 2 Wege sind und man immer viel miteinander kommunizieren muss und auch beide Seiten ein bisschen empathisch oder mit beiden Seiten ein bisschen Empathie entgegenbringen sollte, weil beide Seiten haben es nicht einfach am Ende des Tages.
Und vielleicht noch ein ganz kurzer Literaturtipp zu genau dem, was ihr gerade bei Seibert durchmacht, beziehungsweise was ihr da andenkt. Big Five for Life von John Strelicky. Da mag man jetzt denken, ja, das ist ja so eine kleine Novelle über irgendwie einen Unternehmer. Was der Unternehmer, den sie da eben behandelt, ja genau auch gemacht hat, ist genau diese Kleinsteinheiten zu bauen und eben auch zu sagen, wir wollen gar nicht größer werden. Und wenn wir die Gefahr sehen, größer zu werden, dann gründen wir ein neues Unternehmen aus, weil man ja natürlich auch einen natürlichen Prozess hat an Menschen, die sich in so einer Unternehmung weiterentwickeln und irgendwann an so eine Glasdecke stoßen und sagen, eigentlich könnte ich jetzt auch in die Geschäftsführung gehen. Eigentlich könnte ich jetzt, weil ich sehe ja. Und dann genau das aber auch zu fördern. Also von daher finde ich den Weg total spannend und bin super, super gespannt, wie ihr das weitermacht und freue mich, dass ihr diesen Weg jetzt geht.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitgenommen. Da waren sehr, sehr viele Aspekte zusammen. Das kann man, glaube ich, jetzt gar nicht nochmal in 10 Sekunden zusammenfassen. Ich glaube, die letzte Ausführung von Kim hat auf jeden Fall nochmal was mitgegeben. Wenn ihr Feedback zu der Folge habt oder ihr merkt, hey, ihr seid gerade in dem gleichen Transformationsprozess, dann schreibt mir doch an modernwork@seibert.group und kommt mit uns in Kontakt. Und vielleicht seid ihr auch demnächst mal hier im Podcast und könnt von euren Erfahrungen zählen. Ansonsten, ich werde das Profil von Kim und mir in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr uns auch einfach mal direkt anschreiben, wenn ihr sagt, hey Kim, das klingt total cool, kannst du mir dazu mal helfen? Wir brauchen da auf jeden Fall Unterstützung von dem, was du gesagt hast. Dann kontaktiert ihn doch einfach am besten auf LinkedIn, da wird er sich auch freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke.
Ich glaube, wir haben eine Menge erzählt und eine Menge mitgenommen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal auseinandernehmen. Vielleicht machen wir auch 2 Folgen draus, damit es leichter verdaulich ist. Müssen wir mal gucken. War jetzt auf jeden Fall viel Zeug. Aber euch da draußen, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ihr hattet eine schöne Zeit hier in dieser Stunde und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank dir. Hat mich sehr gefreut.
Tschüss.
Tschüss.